sprechen, ist inzwischen der Kanon erweitert worden um den Satz, dass Josef der Bräutigam Mariens vorkommt. Können Sie mir mal erklären, warum das Bräutigam heißt? Der ist Ihr Mann. Er hat Sie geheiratet. Er war erst Ihr Bräutigam. Und dann wollte er sich trennen. Und dann hat der Engel mit ihm gesprochen, er hat das angenommen und er hat sie geheiratet. Es ist ihr Mann und nicht ihr Bräutigam. Was ist das für eine merkwürdige Befangenheit und Gerede? Und diese Unsauberkeiten, überhaupt nicht bedacht, nicht durchvollzogen, das haben sie auf Schritt und Tritt, erlaube ich mir so in aller Schärfe zu sagen, ich lasse mich dafür auch prügeln, also wenn das dann sein muss.
Müssen Sie keine Angst haben, prügeln Sie nicht.
Dass man sagt, was hier muss endlich angefangen werden, das auf eine gleiche Stufe zu heben, also eine gleiche Berufung, die besteht, und dass man von dort her das entwickelt und aufnimmt und dann eben sagt, das wurde bisher zu wenig bedacht, das hat man einfach so weiter vollzogen und mitgenommen, zum Teil dann auch noch so in der Gegenformulierung hin aus pastoralen Gründen und gegen aufgrund der Reformation dann nochmal gegen die Reformierten und die Theologie der Ehe bei den, eben keine Theologie, bei der Reformation, dass man das einfach von dort her so übernommen hat. Und scharenweise, wie viele Fragen habe ich jetzt schon hier gestellt, auf die Sie auch zugeben müssen, dass es keine Antwort gibt von der Kirche? Zum Beispiel, was heißt unauflöslicher als unauflöslich? Das wird einfach gesagt, weil es ein Sakrament ist. Aber was wird denn dabei gedacht?
Um Ihnen da auch entgegenzukommen, kann es sein, dass sich auch hier an dieser Stelle wieder zeigt, dass wir auch, wenn wir jetzt hier immer über die Konzilstexte sprechen, dass man da auch sieht, dass eben auch diese Generation des Konzils vielleicht auch unterschätzt hat, wie sehr man das sozusagen unmittelbar und gleich mit dem Beschluss der Texte sozusagen auch breit in der Kirche meditieren, diskutieren, durchbeten muss, einfach weil das eben alles nicht von schlechten Eltern ist.
Ja, also das, vielen Dank, das finde ich ganz wichtig, dass das tatsächlich übersehen worden ist. Deswegen gab es ja auch immer so etwas Reserven, gerade also bei Paterana zu diesem Text und auch bei Lübeck, auch bei Balthasar, dass die gesagt haben, hier ist manches etwas dilettantisch und ein bisschen schnell so einfach so notiert in dieser Begeisterung, dass wir da was Neues anfangen. Das geht ja schon mit dem Titel los, der bloß das Positive formuliert, was übrigens auch erst also ziemlich spät gekommen ist. Vorher wurden erstmal Freude und Trauer genannt. Hinterher bleiben erstmal nur die positiven Ausdrücke und die negativen kommen an zweiter Stelle. Dass man hier tatsächlich das zu wenig bedacht hat und gesagt, das machen wir jetzt einfach so, anstatt zu gucken, was hier getan wird. Muss. Das gilt ja ganz massiv ja nochmal dann auch für die Liturgiereform, nicht wahr? Dass da eben auch zu wenig in der Weise geschehen ist und vermittelt worden ist, sodass wir dann von dort her auch wieder diese Brüche und die Gräben haben zwischen den verschiedenen Flügeln eben.
Dann öffnen wir auch die Diskussion, um nochmal auf Ihre jetzt auch verstärkt angemahnte Unterscheidung zwischen natürlich und sakramental zu kommen. Könnte man nicht auch jetzt gegen Ihre Argumentation einwenden, dass Sie eben, sagen wir, zu wenig sakramental denken, dass Sie sehr stark von aus einer natürlichen Perspektive, vielleicht sogar aus einer menschlich-psychologischen Perspektive argumentieren und zu wenig mit der übernatürlichen Dimension arbeiten, eben mit der sakramentalen, die sozusagen unhintergehbar ist. Das könnte man ja auch Ihnen entgegenhalten.
Ja, kann man durchaus sagen. Und wer weiß, ich versuche natürlich also mein Gewissen zu erforschen, aber da wir alle Sünder sind, weiß ich tatsächlich nicht, wie weit das eine Rolle spielt. Nachdem, wie ich mir das versuche klarzumachen, meine ich, dass ich das sehr deutlich im Blick habe und aber zugleich darauf achte, dass ich jetzt das Sakrament, das ist ja die katholische Gefahr, nicht magisch verstehen darf. Das heißt, alle die Sakramente heben nicht unser Sündersein auf, sondern das bleibt bestehen. Das Sakrament hat einerseits das Opus Operatum, diese Wirkung aus sich selbst, von Jesus Christus her, von Gott her, die bestehen bleibt. Und sie hat auf der anderen Seite es mit fehlbaren Menschen zu tun, ohne dass durch jede Form von Fehler jetzt gleich schon das Sakrament dann unwirksam oder ungültig wird. Das muss man im Einzelfall nochmal schauen, wann es wirklich gültig wird. Das gehört ja auch zu den Debatten um die Ehe, dass man sagt, welche Ehen sind überhaupt gültig geschlossen worden, sakramental, wenn die Leute überhaupt gar nichts glauben, aber sie werden gar nicht groß gefragt. Ich weiß das von meinen Priesterfreunden, die fragen schon, wie wollen sie es haben, ja feierlich, dann sagen die schon als erstes, also Messe wird da nicht gemacht, zum Beispiel. Weil die Leute gar keinen Sinn dafür haben. Die wissen gar nicht, was da richtig los ist. Nicht bloß die Gäste, sondern das Paar selber oft genug. So dass tatsächlich hier ich aufpassen muss, magisch darf man nicht werden. Und das ist die Gefahr des Katholizismus natürlich. Denken Sie an, was man daraus gemacht hat aus diesen Herz-Jesu-Freitagen, die einem dann die Todesstunde sicherstellen, was die Leute sich da zurechtgelegt haben oder so. Also, ich meine, dass ich sehr deutlich das Bewusstsein Sakrament im Auge habe, aber dass das Sakrament nicht magisch über das Scheitern und über das Nichtglücken der Menschen hinweggeht, sondern dass sie eben auch in der Sünde wirksam wird.
War natürlich, jetzt sagen Sie, das Sakrament hebt unser Sündersein nicht auf. Könnte man Ihnen die Gegenfrage stellen, kann denn unser Sündersein das Sakrament aufheben? Das geht ja nach kirchlicher Vorstellung nicht. Aber ich will darauf hinaus, ja, weil Sie es am Anfang gesagt haben.
Nehmen wir es doch ruhig auf, Herr Donis. Ich finde es schön, Sie fragen, ich würde so sagen, natürlich kann das Sündersein so weit gehen, dass es das Sakrament aufhebt. Mhm. Das hat man schon im frühen Mittelalter also diskutiert. Wenn eine Maus eine Hostie frisst, hat die dann jetzt kommuniziert. Hegel hat sowas behauptet, dass dann die Katholiken die Maus und den Mäusedreck anbeten müssten. Und dann hat sich der Pfarrer von der Hedwigskirche beschwert beim Minister und hat an den Hegel geschrieben. Und der Hegel hat gesagt, der muss ja nicht in meine Vorlesung kommen. Ich bin eben ein braver Lutheraner und ich sehe das so. Und wo man sagen muss, hier liegt der Hegel völlig falsch. Ich muss überhaupt nicht eine Maus anbeten, wenn die Hostie gegessen hat. Aber es gibt genug Christen, die meinen, ja, das wäre so. Ich habe noch gelernt im Kommunionunterricht, was ich machen muss, wenn ich erbreche und dann sei da noch die Hostie da. Und dann wurde groß darüber geredet, was man da jetzt machen müsste, während ich vom Paterana gelernt habe, Christus ist in dem Brot, solange es Brot ist für den Menschen, solange es erbrochen ist, ist er überhaupt nicht mehr da drin.
Bevor wir uns jetzt da an diese Diskussion verlieren, wir müssen hier auch auf die Zeit schauen und Professor Spletz, Sie haben da eine ganz eigene Meinung und vor allen Dingen, wir sind sehr froh, dass Sie sich hier auch der Diskussion stellen.
Ja.
Und deswegen geben wir auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Gelegenheit, hier in der Sendung anzurufen. Sie können nachhaken, auch wenn Sie mit manchem nicht einverstanden waren, können Sie hier gerne anrufen und mit Professor Splett ins Gespräch kommen. Er steht Rede und Antwort, wie man das von ihm kennt. Er ist gern im Dialog. 089-517-008-008 ist unsere Telefonnummer. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und dann sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. 089-517-008-008. Außerhalb von Deutschland bitte 0049-89517-008-008. Credo der Glaube der Kirche. Wir sprechen heute in einem dritten Teil über Text und Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils und heute ist ein kleines Special sozusagen. Es geht um die Formulierung der Ehe als Bund und unser heutiger Gast, Professor Jörg Splett, hat dazu eine ganz eigene Meinung und möchte seine Position als Beitrag in der gegenwärtigen, in der aktuellen Debatte verstehen. Und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Es ist die Frau Holme aus Zusmarshausen.
Ja, guten Abend. Es ist etwas schwierig auszusprechen. Ich habe sehr genossen die Ausführungen, dass die Ehe kein Vertrag ist, sondern ein Bund. Das ist was sehr Schönes. Und dieses Zäune bauen, um ein Gesetz, um dass ja nichts passiert, zum Beispiel den Namen Gottes nicht aussprechen, dass man ihn nicht unwürdig ausspricht und so, das kennen wir aus dem Judentum. Aber um die Ehe hat, glaube ich, Jesus selber einen Zaun gebaut. Ich erinnere mich, dass da Jünger sehr bestürzt macht, wenn er sagt, man soll eine Frau nicht begehrlich anschauen, sonst hat man schon die Ehe gebrochen. Ist das nicht auch ein Zaun?